Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Auf der Liste der bedrohten Vogelarten steht er seit einiger Zeit ganz oben, der Gashahn. Noch vor wenigen Monaten krähte er fröhlich von jeder Pipeline herunter. Doch jeder Tag könnte sein letzter sein, wenn Putin den Gashahn zudreht, schrieb Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt und fügte hinzu: Der Gashahn ist verwandt mit dem Wasserhahn und dem Zapfhahn, aber nicht mit dem Wintergoldhähnchen. Wintergoldhähnchen. Nicht nur hier tauchte der Diminutiv auf. Überhaupt war die Verkleinerungsform sehr präsent in den Kulturartikeln dieser Woche. Als wollten die Feuilleton-Autoren uns Lesern im Vorübergehen die Funktionsweise des Diminutivs erklären. Der kann abwertend gebraucht werden, erfuhren wir aus der Neuen Zürcher Zeitung, wo Sarah Peins daran erinnerte, wie der Muttersohn in westlichen Industriegesellschaften gerne als Muttersöhnchen karikiert wird. Aber mit der Verkleinerungsform kann man auch wunderbar verniedlichen. Siehe das Wintergoldhähnchen, diesen süßen Vogel, einen der kleinsten Europas. Auch lässt sich durch dieses Verfahren die Angst vor etwas verringern, weshalb Frank Elstner, der die Parkinson-Krankheit hat, von seinem Parkinsöhnchen spricht. Über ein Späßken mit Augenzwinkern von Jan Böhmermann ärgerte sich Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung. Böhmermann hatte den in der Zeitschrift Emma publizierten offenen Brief von deutschen Intellektuellen, von Alice Schwarzer bis Alexander Kluge, gegen die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine so kommentiert. Der offene Brief an Olaf Scholz sendet das beruhigende Signal: Wenn Putin Deutschland mit Atomraketen angreift, wird sich der intellektuelle Schaden jedenfalls in Grenzen halten. Da hörte für Klute das Späßchen auf. Oh Freunde, nicht diese Töne, schrieb er, entsetzt über die große Mobilmachung in den Medien. Er schlägt gerade auch die Stunde der vorsätzlichen Falschversteher, die aus jedem, der wägt und zweifelt, einen Täter machen, schrieb Klute. FAZ-Redakteur Simon Strauß vergleicht den Philosophen Jürgen Habermas, der die Abwägungen von Olaf Scholz verteidigt, direktement mit dem AfD-Zyniker Alexander Gauland. Wer gerade refrainartig »Putin versteht nur Stärke« rufe, schrieb Klute weiter in der SZ, habe offenbar einen Zweitwohnsitz in Putins Kopf. Demnach hätte den auch Vitali Fastowski. Sein Erstwohnsitz ist vermutlich in Münster, wo er als Historiker arbeitet. Der Kreml versteht nur die Sprache der Härte. Lassen wir uns also nicht einschüchtern, schrieb Fastowski in der Frankfurter Allgemeinen. Es bestehe zwar die Möglichkeit, dass Putin taktische Atombomben einsetze. Es gibt allerdings gute Gründe, warum Sicherheitsbehörden nicht auf Forderungen von Erpressern eingehen. Ihre Erfüllung generiert neue Erpressungen, neues Leid. So schlafwandelt man wieder, schreibt Harald Welzer im Neuen Spiegel. Der Soziologe, der zu den Erstunterzeichnern des erwähnten offenen Briefs gehört, spielt damit auf die berühmte Metapher von Christopher Clarke an. Der Historiker beschrieb damit, wie die Akteure in den Ersten Weltkrieg hineingeraten sind, weil sie die Möglichkeit einer Eskalation unterschätzt hatten. Deutlich, aber unausgesprochen, so Welzer, habe sich nun das Kriegsziel des Westens verändert. Galt zu Beginn des Kriegs seine möglichst schnelle Beendigung als vordringlichstes Ziel, ist 70 Tage später Common Sense, dass die Ukraine gewinnen müsse. Putin werde aber keine Niederlage akzeptieren, ist sich der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew sicher. Denn Putin sei ein Gopnik. Und das wichtigste Wort für einen Gopnik sei Sieg, sagt der langjährige Putin-Kritiker im Gespräch mit Josef Welzholz und Marc Reichwein von der Welt am Sonntag. Nur was bitte ist ein Gopnik? Ein Gopnik ist ein kleiner Hinterhof-Hooligan, erläutert Jerofejew, der seit kurzem in Deutschland lebt. Auf die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass Putin, sobald er den Krieg zu verlieren beginnt, die Atombombe einsetze, antwortet Jerofejew: sehr hoch. Wenn es für ihn zum 9. Mai keine Möglichkeit gibt, zu sagen, wir haben gewonnen, dann muss er mittels der Atombombe gewinnen. Ja, liebe Hörer, der 9. Mai, also der Tag, an dem Russland die Kapitulation von Nazi-Deutschland feiert, ist am nächsten Montag. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Atomwaffe über der Ostsee abgeworfen wird, neben Deutschland, präzisiert Jerofejew. Also, ihr Deutschen, seht euch vor, es könnte schrecklich werden für euch. Vielleicht sollte man zur Beruhigung vom Atombömmchen sprechen oder ein Apfelbäumchen pflanzen oder, wenn die Zeit dazu bis Montag nicht reicht, ein Apfelschörlchen trinken oder ein Leberwürstchen essen. Vielleicht kann Olaf Scholz noch froh sein, dass ihn der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk nicht doppelt abwertend ein beleidigtes Leberwürstchen, sondern nur eine beleidigte Leberwurst genannt hat. Die Süddeutsche Zeitung nahm Letzteres zum Anlass, sich in der Rubrik Aktuelles Lexikon mit der Leber und der Blutwurst zu befassen. Ein Wiener Volkslied handle von der tragischen Liebe dieser beiden Würste, die in zwei unterschiedlichen Mägen landeten und so für immer getrennt würden, erläuterte ein Journalist mit dem Kürzel PAMU. Und dann ist da natürlich noch die Leberwurst, die vor Wut platzt, weil die Blutwurst vor ihr aus dem Kochtopf geholt wird. Sie ist mutmaßlich die Urahnin aller beleidigten Leberwürste.